Aufbruch wagen. Diese Gottesdienstreihe starten wir heute. Und das in einer Zeit, wo jetzt gerade wieder Lockdown ist, wo wir zu tun haben mit Beschränkungen, mit Grenzen. Das könnten wir jetzt beklagen. Aber uns war es wichtig in der Überlegung, wie wir dieses Jahr starten, dass wir nicht in eine Opferrolle kommen wollen, sondern dass wir Gestalter sein wollen, Gestalter sein werden oder vielleicht bleiben, je nachdem, wie du dich fühlst. Und gerade in der Beschränkung kann ja auch die Chance liegen, dass wir uns konzentrieren auf ein Thema. Und dass wir vielleicht auch kreativ werden. In Beschränkungen kreativ werden. Wie kann ich die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen? Die Schule eingeschränkt, beruflich vieles eingeschränkt, Freizeit, Kultur eingeschränkt. Aber ein Bereich ist möglich. Und das ist der Bereich Beziehung. Erstens, weiterkommen in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu Jesus Christus, in meiner Beziehung zum Heiligen Geist. Das zweite, weiterkommen in der Beziehung zu mir selbst. Vielleicht ist das eine Zeit der Reflexion. Wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Mit welchen Fähigkeiten hat Gott mich ausgestattet? Wo sind Wunden in mir, die heil werden müssen? Wo möchte ich mich entfalten? Beziehung zu mir selbst. Und das dritte, Beziehung zu dem Mitmenschen. Ob das jetzt in der Ehe ist, in der Familie oder wenn du Single bist, ein Kontakt ist immer noch möglich. Und vielleicht ganz bewusst zu sagen, ich möchte eine Beziehung aufbauen oder in einer Beziehung investieren oder mich darin investieren, dass eine Beziehung heil wird. Beziehung. Das Verrückte ist doch, Beziehung, ob nun zu Gott, zu mir selbst oder zum Mitmensch, weißt du, das ist das, was am Ende der Tage bleibt. Die Bibel sagt, die Liebe bleibt. Alles andere wird aufhören. Es wird am Ende der Tage, auch deiner, meiner Tage, keine Rolle spielen, wie viel Besitz wir haben, wie erfolgreich wir in unserem Beruf waren, welchen Status wir erlangt hatten. Die Liebe bleibt. Und da sich hinein zu investieren, gerade jetzt in dieser Zeit, das lohnt sich. Der Leitgedanke für heute ist eigentlich das Thema dieses Gottesdienstes, Gottes Ruf. Und deswegen ist der Leitgedanke eine Frage. Was ist Gottes Ruf an dich? Was ist Gottes Ruf an dich heute Morgen? Der erste Punkt, Standortbestimmung. Volk Israel. Das Volk Israel ist wie so eine Blaupause, wie so ein Modell für das Leben. Man könnte auch sagen, für das Leben allgemein, aber natürlich auch für das Leben mit Gott. Und oft haben wir im Kopf, okay, da war dieses Volk, das war in der Sklaverei in Ägypten, dann hat Gott es befreit und dann kam es ins verheißene Land. Die Wahrheit ist, sie waren schon einmal an der Grenze. Sie waren befreit aus der Sklaverei, kamen an die Grenze zum verheißenen Land und dann haben sie Kundschafter reingeschickt, aus jedem Stamm einen Kundschafter, 12 Kundschafter, gehen 40 Tage durch dieses Land, kommen zurück und sagen, das Land ist super, es ist ein geniales Land, es gibt nur ein Problem. Wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken in Bezug auf die Bewohner dort. Wir sind viel zu klein, wir sind viel zu schwach, das werden wir nicht schaffen. Das sagen 10 von 12 Kundschaftern. Nur Josua und Kaleb sagen, mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Aber das Volk hört auf die 10 anderen, lässt sich anstecken, die ganze Stimmung kippt, Sie kriegen es mit der Angst zu tun und wollen letztendlich Mose und Josua und Kaleb steinigen und sagen, nein, wir gehen nicht in dieses Land. Und die Folge? 40 Jahre öder Kreisverkehr in der Wüste. Sie ziehen so lange Kreise in der Wüste, bis die Generation, die schon einmal an der Grenze gestanden hat, gestorben ist. Es bleibt nur Josua und Kaleb übrig von dieser Generation. Sie waren in Ägypten Sklaven des Pharao. Und jetzt in der Wüste sind sie Sklaven des Misstrauens gegenüber Gott und Sklaven der Angst. Und dann kommt der Tag, da steht eine neue Generation wieder an der Grenze zum verheißenen Land. Und Josua soll sie hineinführen. Was wird passieren? Warum ist diese Geschichte für uns überhaupt relevant? Auch wir wurden durch Jesus Christus aus einer Sklaverei gerettet. Wir waren gefangen in der Gottestrennung. Die Bibel nennt das Sünde. Und die Folge von dieser Gottestrennung, die Bibel sagt, ist der Tod. Und zwar nicht nur ein leiblicher Tod, sondern auch der Tod der Seele. Paulus schreibt davon in Römer 6, Vers 23. Als Sklaven der Sünde wart ihr zwar frei, allerdings nur vom Guten. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Also wir wurden befreit aus dieser Sklaverei und nun sollen wir im verheißenen Land leben. Dieses Land ist kein geografisches Gebiet, sondern es ist eine geistliche Wirklichkeit. Wir lesen in der Bibel davon als Reich Gottes. Reich Gottes. Und es geht dabei nicht um Grundbesitz, sondern es geht darum, dass es geht um unser Kopf und unser Herz und unsere Hände. Es geht um die Frage, ob unser Kopf, unser Herz und unsere Hände in der Gegenwart Gottes leben. Seinen Willen leben wollen. Und zwar mitten im Alltag. Die Bibel sagt uns auch, dass Christus uns nicht nur befreit hat aus der Sklaverei, sondern dass er uns dann auch noch beschenkt hat mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Liebe. Wir lesen davon im Kolosser 2, da ist ich habe das alles mal in einer alten Übersetzung gebracht, da ist nämlich ein spezielles Wort drin. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr habt diese Fülle in ihm. Warum erleben wir davon so wenig? Warum erlebe ich dann immer wieder Streit, Unzufriedenheit, Lieblosigkeit und Sorgen? Eine evangelische Kirche in Chicago, die Willow Creek Church, hat seit 2007 eine Studie laufen, die sogenannte Reveal-Studie. Also Reveal heißt offenbaren, offenlegen. Mittlerweile haben über 1000 Gemeinden weltweit an dieser Studie teilgenommen. Und die Frage in dieser Studie auf den Punkt gebracht ist, inwieweit sind die einzelnen Menschen in diesen Gemeinden in ihrem Glauben gewachsen? Ganz konkret die Frage, hat die Liebe zu Gott und die Liebe zu deinen Mitmenschen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren zugenommen? Bist du gewachsen in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu den Mitmenschen? Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Befragten haben Ja gesagt? 11%. 11%. Hier sitzen circa 100 Personen. Ich weiß, das stimmt nicht ganz prozentual, ja, aber circa 90 Personen von uns sind irgendwo zwischen Ägypten und dem verheißenen Land stecken geblieben. 90 Personen von uns leben immer noch in der Wüste. Standortbestimmung. Wo stehe ich? Hast du die Frage noch von heute? Was ist Gottes Ruf an dich? Wohin ruft er dich? Ein zweiter Gedanke, Denkvoraussetzung. Was hilft uns denn nun jetzt, diesen Grenzfluss Jordan bildlich gesprochen zu überqueren? Was hilft uns, eben in dieses verheißene Land, in das Reich Gottes einzutreten, es zu erreichen, dort zu leben, Gottes Ruf zu leben? Ganz elementar sind Denkvoraussetzungen. Ihr kennt das Bild schon. Ich habe es nochmal mitgebracht. Jeder von uns wird jeden Tag von vielfältigen Informationen, Herausforderungen angesprochen. Situationen kommen auf uns zu. Und unsere Sinne nehmen sie wahr, diese Situationen, Menschen, die uns ansprechen, Herausforderungen im Beruf, Bilder, die wir sehen, Nachrichten und so weiter. Und wir alle haben Denkvoraussetzungen in unserem Kopf. Diese Denkvoraussetzungen bewerten das, was auf uns zukommt. Und aus dieser Bewertung entsteht ein Gefühl, ein Lebensgefühl. Und aus diesem Lebensgefühl entsteht unser Handeln. Deshalb sind Denkvoraussetzungen so wichtig. Und wir alle haben Denkvoraussetzungen in uns. Sie bestimmen unser Leben. Jetzt kommen wir zu unserem Predigttext. Unser Predigttext zeigt uns vier Denkvoraussetzungen auf und er gibt uns eine Prägehilfe mit für neue Denkvoraussetzungen. Die erste Denkvoraussetzung. Mose ist tot, sagt unser Text. Und Mose hinterließ wirklich große Fußstapfen. Richtig große Fußstapfen. Und jetzt kommt Gottes Ruf an Josua: Du sollst dieses Volk führen. Die normale Antwort, auch von vielen Personen in der Bibel, hat zu tun mit einer Denkvoraussetzung. Ich habe sie hier mitgebracht. Die Antwort lautet: Ich kann das nicht. Ich bin ein Diener der Angst. Ich kann das nicht. Und es gibt auch genug Argumente für den Josua, das zu untermauern, ganz ehrlich. Das Volk Israel ist nach Schätzungen, die man aus der Bibel her ableiten kann, zwischen 2 und 2,5 Millionen Menschen groß zu der Zeit. Und er soll dieses Volk führen. Und nicht irgendwie jetzt in eine Komfortzone hinein, sondern er soll es führen in das neue Land und dort warten aber noch Gegner. Er hätte sagen können, das sind viel zu viele, die kann ich nicht führen. Er hätte sagen können, wir sind überhaupt kein erfahrenes Kriegsvolk und da die Menschen, die auf uns warten, die sind erfahren. Und ach, ihm sind bestimmt 1000 Dinge eingefallen. Kann ich nicht. Das ist die Antwort der Wüste. Das ist die Antwort der Sklaven der Angst. Was ist Gottes Ruf an dich? Vielleicht, dass er möchte, dass du deine Fähigkeiten entdeckst und entwickelst und einsetzt. Vielleicht, dass du auf einen anderen Menschen zugehst, wo du weißt, wir müssen reden. Wir müssen was klären. Vielleicht, dass du Gott auch in Bezug auf deine Finanzen vertraust und loslässt. Vielleicht, dass du dich taufen lässt und endlich diesen verbindlichen Schritt in den Glauben hineingehst. Vielleicht, dass du dich aus deinem Schneckenhaus wagst und eine Beziehung baust, eine Freundschaft entwickelst. Vielleicht, dass du in der Partnerschaft, in der du lebst, verbindlich wirst und sagst, ja, ich nehme meinen Mut zusammen und ich frage diese Person, willst du mein Mann, willst du meine Frau werden? Was ist Gottes Ruf? Die Antwort der Sklaven der Angst ist, ich kann das nicht. Das geht nicht. Das macht man nicht. Vers 1 und 2 in unserem Text. Und es geschah nach dem Tod des Mose, ich habe mal eine wörtliche Übersetzung mitgebracht. Es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk. Interessant ist, dieses Wort Knecht, ja, in neuen Übersetzungen gibt es das nicht. Eigentlich steht da Sklave. Mose war nicht mehr Sklave des Pharaos. Mose war nicht Sklave der Wüste, Sklave der Angst. Mose war Sklave, war Diener, war Knecht des lebendigen Gottes. Das war seine Identität. Und Josua war der Diener Moses. Er war ganz nah dran und konnte ablesen, was das heißt, wenn man ein Knecht, ein Diener Gottes ist. Du wirst nie freier sein als in der Bindung an Gott. Du wirst nie freier sein als da, wo du ein Knecht Gottes bist. Mit Haut und Haaren. Und wenn das nächste Mal eine Situation auf uns zukommt und wir Gottes Ruf hören und alles in uns sagen will, ich kann das nicht, dann lade ich dich ein, sag stopp, das stimmt nicht. Dann sag, ich bin kein Sklave der Angst mehr, sondern dann nimm eine neue Denkvoraussetzung. Blende sie mal ein, bitte. Ich bin ein Diener Gottes. Und so will ich mit dieser Situation umgehen. So will ich auf den Ruf Gottes hören und antworten. Eine zweite Denkvoraussetzung. Stell dir vor, du fährst in ein neues Arbeitsfeld. Und jetzt denken wir mal zwei Bilder durch. Das erste, du fährst dahin und es ist Vorstellungsgespräch. Ja, es gab einen Mailverkehr und der hat klar gemacht, also du musst heute den Chef überzeugen. Da gibt's viele Mitbewerber und manche von denen sind sicherlich kompetenter als du, besser vorbereitet, aber du musst unbedingt gewinnen. Und du weißt nicht, ob du wirklich das Zeug dazu hast. Hast du das Bild? Und jetzt ein zweites Bild. Du fährst in ein neues Arbeitsumfeld. Und der Chef hat dich auserwählt. Und er hat unmissverständlich klar gemacht, dass du ein total wertvoller Mitarbeiter für ihn bist. Und er alles dafür tut, um dich mit den nötigen Ressourcen auszustatten. Er schätzt dich und er will dich aufbauen. Glaubst du, das macht einen Unterschied, wie du auftrittst, wie du dich fühlst, wie du denkst, wie du Entscheidungen triffst, was du sagst, wie du handelst. Das Dilemma, was ich erlebe, ist, wir leben in Bezug auf Gott und in Bezug auf das verheißene Land oft Bild A. Ich muss es vollbringen. Das ist die Denkvoraussetzung. Die zweite, können Sie mal einblenden. Ich muss es vollbringen. Und jetzt lesen wir mal Vers 3 aus unserem Bibeltext. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, auf den eure Fußsohlen treten werden, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Was steht da? Ich habe diesen Ort euch schon gegeben. Ich habe schon alles vollbracht. Das ist die Denkvoraussetzung 2. Nicht ich muss alles vollbringen, sondern Gott hat schon alles vollbracht. Gott hat schon befreit, Gott hat schon erlöst, Gott hat schon Vergebung. Das Reich Gottes ist schon längst da. Ich muss es nicht herbeibeten, ich muss es nicht herbeikämpfen und so weiter. Es ist schon da und wisst ihr, es ist vor allen Dingen Gottes Reich. Nicht meins. Und er ist dort der König. Man könnte auch sagen, Königreich Gottes. Er ist dort der König, nicht ich. Und ich darf darin leben. Und hier in diesem Reich, mit Gottes Gegenwart, mit seinen Möglichkeiten, was ist Gottes Ruf an dich? Eine dritte Denkvoraussetzung, die uns oft hindert, tatsächlich im Reich Gottes zu leben, lautet, ich habe sie hier mitgebracht, können Sie mal einblenden, das verheißene Land ist schon der Himmel. Kanaan, das ist ja der Name von diesem verheißenen Land in unserem Buch Josua, Kanaan ist schon der Himmel. Und im Himmel, da ist es friedlich und im Himmel, da ist es harmonisch und im Himmel, da gibt es kein Leid und im Himmel, da gibt es keine Mühe. Und dann sind wir zutiefst irritiert und enttäuscht, wenn unser Leben nicht so verläuft. Aber Kanaan, das verheißene Land, ist nicht der Himmel. Vers 4. Lesen wir mal, was das verheißene Land ist. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Das ganze Land der Hethiter. Da leben noch Feinde. Das heißt, die Denkvoraussetzung muss lauten, Reich Gottes ist mittendrin in dieser Welt, mittendrin im Alltag. Und dazu gehören Kämpfe und dazu gehört Stolpern, dazu gehört Hinfallen, dazu gehören Niederlagen, dazu gehört Müdigkeit, dazu gehört Krankheit. Ja, aber grundsätzlich stehen wir auf der Seite Gottes, auf der Seite des Siegers. Die Bibel verspricht keine Abwesenheit von Leid und Mühe, da wo wir Reich Gottes bauen. Aber Gott verheißt uns erfülltes Leben, da wo wir seinem Ruf folgen. Und die Frage ist, Was ist Gottes Ruf an dich? Und eine vierte Denkvoraussetzung: Gott verlangt zu viel. Können Sie es nochmal einblenden? Die vierte Denkvoraussetzung: Gott verlangt zu viel. Gott verlangt zu viel. Gott überfordert mich. Gott sät nicht, sondern er erntet nur. Das ist eine uralte Denkvoraussetzung. Misstrauen. Und ich glaube, viel Gottesferne, viel Distanz zu Gott, viele Halbheiten und vielleicht eine ganze Generation von Wüstenbewohnern haben mit dieser Denkvoraussetzung zu tun. Gott, du überforderst mich. Vers 5 und 6 in unserem Predigttext. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark, denn Gott ist treu. Das sind keine vorausgesetzten Persönlichkeitsmerkmale, mutig und stark sein, sondern wir merken, das sind zugesprochene Eigenschaften. Und warum spricht Gott das zu? Weil ich mit dir bin. Mutig und stark, da steht nicht furchtlos und mächtig. Nicht angstfrei und allen Anfechtungen enthoben durchs Leben stolzieren, sondern mutig in allen Unsicherheiten. Mutig in allen Fragestellungen des Alltags und stark in unserer Schwachheit. Weil Gott mit uns ist, der treue Gott, der sogar dann bei uns bleibt und uns hält und trägt, wenn wir Fehler machen und wenn wir hinfallen. In dieser Haltung ist das Wintercamp entstanden. In dieser Haltung bauen wir Gemeinde. In dieser Haltung bauen wir Reich Gottes. Und so gewinnst du den Mut und die Stärke, Gottes Ruf zu folgen. Was ist Gottes Ruf an dich? Denkvoraussetzungen. Und letztens Denkvoraussetzungen neu schreiben. Gottes Prägehilfe. Was hilft uns denn nun, dieses Stopp zu setzen? Was hilft uns, alte Denkvoraussetzungen loszulassen, sie zu überschreiben, neu zu schreiben, so wie unser Text das hier aufzeigt? Vers 1, da lesen wir: Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Und ich weiß, wir würden dann sagen, ja, wenn das heute passieren würde, ja, wenn ich jetzt eine Stimme vom Himmel höre und Gott spricht dann akustisch hörbar zu mir, dann ist alles klar, dann ist alles leicht und dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Aber das war auch damals die Ausnahme. Und die Verheißung Gottes ist nicht an Vers 1 geknüpft, sondern interessanterweise an Vers 8, wenn wir den nochmal lesen. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wege zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Die Verheißungen Gottes knüpfen sich an sein geschriebenes Wort. Warum ist das so wichtig, Gottes geschriebenes Wort? In Kanaan wird es viele Stimmen geben. Reich Gottes ist mitten in dieser Welt. Und auch in dieser Welt gibt es viele Stimmen, die ziehen, die Versprechungen machen, die Angst machen und die vor allen Dingen unsere Denkvoraussetzungen prägen wollen. Womit saugst du deine Festplatte voll jeden Tag? Was prägt deine und meine Denkvoraussetzung? Wir brauchen Orientierung in diesem Wirrwarr. Und Gott hat sie uns geschenkt in seinem Wort. Und er bindet sich selbst an sein Wort. Zwei Amerikaner, Greg Hawkins und Kelly Parkinson, haben ein Buch geschrieben, das heißt Move. Und sie haben für dieses Buch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut beauftragt, eine Umfrage zu machen. Was sind die Hauptfaktoren für geistliches Wachstum? Und sie haben auch wieder in über 1000 verschiedenen Gemeinden Menschen befragt. Und das Ergebnis lautet: Nichts hat einen so großen Einfluss auf geistliches Wachstum wie das Nachdenken über die Bibel. Und wenn wir uns Vers 8 hier nochmal anschauen: Es soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das ist so, als wenn wir das kauen, das Wort Gottes, als wenn wir es inhalieren. Es geht, weißt du, es geht nicht um eine Pflichtübung. Gott braucht das nicht, dass du morgens deine Bibel aufschlägst und irgendwie 5 Minuten darin liest, als so eine fromme Pflichtübung. Ein Christ macht das ja. Gott braucht das nicht, dass ich das tue. Es gibt kein zu viel von dieser Nahrungsquelle, Wort Gottes. Und unser Hunger nach dem Wort Gottes wird zunehmen, je mehr wir darin lesen. Das ist das Paradoxe. Es gibt kein zu viel. So wie ein steter Tropfen den Stein hüllt, so soll jeden Tag Wort Gottes in meinen Kopf, in mein Herz tropfen und meine Denkvoraussetzungen prägen, meine Identität prägen, meine Perspektive prägen, meine Ziele vor Augen malen. Wort Gottes hilft mir, Reich Gottes zu entdecken, darin zu leben, mitten im Alltag. Und hier im Wort Gottes hörst du seinen Ruf. Und dann danach zu handeln. Darum geht's. Was tun wir jetzt damit? Nimm dir noch ein paar Sekunden Zeit. Ich finde das so herrlich, wie still das ist heute Morgen, oder? Ich weiß, es ist kalt, aber es ist so still. Nutzen wir diese Stille einen Moment, um zu hören, was ist Gottes Ruf an dich? Eigentlich müsste die Kamera jetzt mal andersrum filmen. Das ist so ein bewegendes Bild, wisst ihr das? Wie eine Gemeinde da sitzt und die Augen zu hat und mit offenen Händen, mit offenen Herzen hört. Ist dir Gottes Ruf klar? Dann lade ich dich ein, handel danach. Und wenn er dir noch nicht klar ist, du aber Klarheit gewinnen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, ab Mittwoch, Wintercampus, Aufbruch wagen. Darum geht's, ab Mittwochabend. Jeder ist eingeladen und heute ist die letzte Möglichkeit, sich noch anzumelden. Geht auf Edith Oerter zu, sprecht sie an. Klarheit gewinnen über Gottes Ruf. Was ist dran? Warum sollten wir das tun? Warum sollen wir nicht einfach so weitermachen wie bisher? Sagt uns auch unser Bibeltext, Vers 6. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Das ist das entscheidende Wort im Buch Josua, Erbe, kommt 60 Mal vor. Was bleibt von deinem Leben, von meinem Leben? Was ist dein Erbe? Beziehung. Beziehung zu Gott. Das, was du aus einer gesunden Beziehung zu dir selbst heraus lebst. Und das, was du an Beziehung lebst zu anderen Menschen. Die Liebe bleibt. Stell dir vor, wie würde unsere Welt, wie würde der Kreis Kleve, wie würde dein konkretes Umfeld sich verändern, wenn mehr als 11%, vielleicht 50%, vielleicht 70%, vielleicht 80% der Christen aus der Wüste ins verheißene Land eintreten würden und ganz bewusst anfangen, Reich Gottes zu bauen und darin zu leben, in ihrem Alltag. Was wird dein Erbe sein? Es hat mit dem Ruf Gottes zu tun an dich. Amen.